Das Thema heute ist nicht alltäglich, also es wird nicht oft darüber gepredigt. Und das finden wir in, Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Und da heißt es nach der Elberfelder: Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen zusammen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Keineswegs, damit es nicht etwa für uns auch und euch nicht ausreicht. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft euch selbst. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortet und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich bin nun nicht so bewandert mit der ganzen Elektronik und ich versuche trotzdem irgendwie das so zu gestalten, dass wir alle mitkommen. Jesus hat ja oft Gleichnisse benutzt. Und diese Gleichnisse waren oft aus dem Leben des damaligen Orient. So das Gleichnis vom Sämann, vom Schatz im Acker oder vom Hirten und den Schafen, vom Weingärtner und so weiter. Und überhaupt von den Lebensumständen damals, aber auch heute noch. Zum Beispiel vom barmherzigen Samariter oder vom verlorenen Sohn. Und auch hier ist die Sitte so, damals bei einer Hochzeit. Im Orient war es ja üblich, dass Hochzeiten meist im Winter oder später am Abend gefeiert wurden, aufgrund der Hitze des Tages und auch des Sommers. Die Dunkelheit wurde von Dienern und Gästen mit Öllampen erhellt. Man kann sich gut vorstellen, was diese Ölfunzeln für ein Licht gemacht haben. Also umso mehr, umso besser. Man muss sich mal vorstellen, dieses moderne Licht, was wir haben, was das für ein Unterschied ist, und dann noch diese rauchenden Öllämpchen. Die eigentliche Hochzeit begann dann damit, dass der Bräutigam seine Braut abholen ging. Während der Bräutigam nun kam, ging ihm die Braut mit den Jungferngefolge entgegen. Bei ihrem Zusammentreffen fand die sogenannte Eroberungszeremonie statt. Der Bräutigam nahm nun seine Braut und führte sie unter großem Jubel in das Hochzeitshaus. Anschließend wurde die Tür geschlossen, sodass ungeladene Gäste nicht hinein konnten. Es waren aber auch aus Sicherheitsgründen, wurde das auch gemacht, da Brautraub und dergleichen auch vorkamen. Die verschlossene Tür betraf natürlich nicht nur geladene Gäste, sondern auch die, die zu spät kamen. Die Tür blieb zu. Und das macht auch Jesus hier in dem Gleichnis ganz deutlich. Das kommt besonders bei diesem Gleichnis auch zum Ausdruck. Und wie beginnt es? In Luther heißt es: Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen. Und der guten Nachricht: Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie folgt. Ende, Vollendung der Gemeinde. Die Jungfrau ist das Symbol für Reinheit, für Unschuld, keusche Liebe. Das sind so hochtrabende Worte, die heute kaum noch gebraucht werden. Aber das ist die Sprache der Heiligen Schrift. Nach der Bibel sind Jungfrauen die Glieder der neutestamentlichen Gemeinde. Und der Paulus, der schreibt auch mal an die Korinther, dem er sagt, denn ich habe euch vertraut, einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christus zubrächte. Und der Paulus, der war in seinem Leben unheimlich konsequent. In seinem Leben als Saulus war es und dann als Paulus auch wieder. Entweder so oder gar nicht. Und deshalb hat er sich so ins Zeug gelegt und alles getan, was nur möglich war. Von den Jungfrauen hier im Gleichnis wird gesagt, dass sie alle aufbrachen. Also da bleibt keiner außen vor. Es brachen alle auf dem Bräutigam entgegen. Und es wird auch deutlich, wann sie aufbrachen, nämlich vor Mitternacht. Also vor Mitternacht, zur Zeit, wie es auch Paulus schreibt, der ersten Liebe, wie es auch in der Apostelgeschichte berichtet wird. Und die Merkmale des Aufbruchs, die waren folgende. Sie waren vom Heiligen Geist erfüllt und dadurch war eine Erweckung entstanden. Sie hatten ein vorbildliches Gemeindeleben. Es war Einigkeit unter den Gläubigen. Und dann Gemeinnütz ging vor Eigennütz. Das war erstmal ganz wichtig. Und es war Kraft und Vollmacht zur Verkündigung. Und, was auch ganz wichtig war, die Erwartung des wiederkommenden Herrn. So war es am Anfang. Ja, gerade zum letzten Punkt war es später eigenartig. In der Zeit vom 4. bis zum 18. Jahrhundert wurde in den christlichen Kirchen die Wiederkunft des Herrn Jesus geradezu verschwiegen. Man muss bedenken, die Predigten wurden in Lateinisch gehalten, also für das Volk völlig unverständlich. Und so war es dann auch der Niedergang vorprogrammiert. Erst durch den englischen Puritanismus und den deutschen Pietismus gewann das Kommen von Christus erst wieder an Bedeutung. Und wenn wir uns die äußeren Merkmale ansehen dieses Aufbruchs, damals bei diesem Gleichnis, es waren alles Jungfrauen, also alles Menschen, die Buße, Bekehrung, Wiedergeburt hatten. Zweitens, sie hatten alle in Jesus Christus das Heil und die Gerechtigkeit angenommen. Drittens, sie hatten alle Lampen, also ein Zeichen für Licht, für das Leuchten nach außen in ihrer Umgebung. Also man hat sie irgendwie gespürt. Da sind Leute da, die leuchten irgendwas. Sie hatten alle Öl in den Lampen, also ein Zeichen, dass auch inwendig in ihnen etwas irgendwie da war, leuchtete, Kraft hatte. Und sie gingen alle in die gleiche Richtung, wenn sie aufbrachen, wie auch hier gestanden hat. Es war keine Rede von Abwägen oder Stehenbleiben. Sie gingen alle in die gleiche Richtung. Aber es heißt hier, auf einmal sagt Jesus, 5 waren töricht und 5 waren klug. Worin bestand denn nun dieser Unterschied? Die Törichten nahmen zuerst ihre Lampen und kein Öl. Die Klugen nahmen Öl zuerst in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Ja, nun könnte man sagen, das ist ja eine reine Wortklauberei hier. Aber es hat seinen Sinn, wie Jesus das hier erzählt. Man könnte auch sagen, na, wir wollen es mal nicht übertreiben. Die einen, die waren am Ende ein bisschen nachlässig und die anderen, die haben sie ein bisschen gescheiter angestellt. Aber so einfach ist das nicht. Denn Jesus sagt das nicht einfach so daher. Sein Wort ist vollkommen und auch sinnvoll. Öl bedeutet hier Heiliger Geist. Enge Beziehung mit Jesus. Lampe bedeutet wiederum Bekenntnis nach außen. Man wird als Christ wahrgenommen. Man sieht, aha, hier ist jemand, der ist irgendwie anders wie die anderen. Und wenn dann noch dazu von ihm etwas ausgeht, was den anderen Menschen hilft, umso mehr. Gefäß bedeutet, Christus hat Raum gewonnen. Christus hat Raum gewonnen, also man ist eins mit ihm, man kennt sich. Man kennt sich einfach, weil man eine enge Beziehung miteinander hat. Die Schlussfolgerung ist demnach, die Törichten legen zuerst Wert auf Äußerlichkeiten, auf das, was hermacht und so weiter und so fort. Die Klugen legen zuerst Wert auf die Beziehung zu Christus. Also das muss zuerst stimmen, dann stimmt auch das andere. Ja, und nun mit dieser ungleichen Ausrüstung gehen sie nun dem Bräutigam entgegen. Doch mitten in ihrer Aufbruchstimmung kommt die Erkenntnis, der Bräutigam verspätet sich. Es dauert noch. Ja, und jetzt geht das Dilemma erst richtig los. Dieser Verzug hat nun ernsthafte Folgen für diese Jungfrauen, sprich Gemeinde. Enttäuschung, Gleichgültigkeit, Schläfrigkeit. Die Entwicklung wird uns in der Bibel schon aufgezeigt, diese Enttäuschung unter den Christen damals. Paulus versucht es den Geschwistern in Thessaloniki beizubringen, dass erst noch verschiedene Dinge geschehen müssen, bevor der Herr wiederkommt. Und es war gar nicht so einfach, das damals den ersten Christen so beizubringen und zu sagen, ja, das ist einfach so. Und das ist auch heute noch die Frage, was denn alles noch geschehen muss, bis Jesus wiederkommt. Aber darum soll es heute nicht gehen, das ist ein anderes Thema. Bis ins 4. Jahrhundert sind Aufzeichnungen in der Kirchengeschichte, die Zeugnis geben davon, von dieser allmählichen Enttäuschung, die dann zu Gleichgültigkeit und Schläfrigkeit führen. Und es kommen dann irgendwie immer mehr Irrlehren, philosophische Richtungen strömen auf die lauwerdende Gemeinde ein. Die Renaissance, der Humanismus, nach der Reformation, die Gegenreformation, vom Mittelalter bis in unsere Zeit. Der Rationalismus, der Idealismus, Materialismus, Liberalismus und Atheismus. Und wir stehen jetzt mittendrin. Und der Satan nutzt alles Mögliche, um ja diesen Dämmerzustand nicht zu stören. Und auf diesem bunten Jahrmarkt von Lehren und Irrlehren, von Sensationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, dieser Jahrmarkt tut sein Übriges. Glaubenstraditionen, Kulthandlungen werden zu einem Gemisch von Götzendienst in moderner Fassung. Jetzt werdet ihr denken, der trägt ja ganz schön stark auf mit seinen Äußerungen. Aber ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das heißt Der Tod eines Guru. Und darin wird beschrieben, wie schwer es Christen haben, in so einem Umfeld des Hinduismus, wenn sie diese furchtbaren Bräuche nicht mitmachen. Wir lesen es auch immer bei Open Doors, solche Beispiele. Wenn sie das nicht mitmachen, was sie dann erleben müssen. Aber wir leben nicht in Indien und Umgebung, sondern hier und jetzt. Aber der Einfluss dieses ganzen Übersinnlichen nimmt rasant zu. Und gerade das ganze Gemisch von Strömungen und Übersättigung an Möglichkeiten hat so einen kräftigen Virus, dass die endzeitliche Gemeinde in die Gefahr gerät, sich anzustecken, wenn es nicht schon mehr oder weniger geschehen ist. Und ich las letzt in der Idea, die Rheinische Kirche wird in einem Impulspapier, hat es an der Landessynode vorgelegt, der Lobbyistin der Offenheit Gottes. Auf der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland wurde ein Impulspapier für die Zukunft der Kirche vorgestellt. Es wurde an die Kirchenleitung zur Weiterarbeit übergeben. In diesem Impulspapier wird die Kirche als Lobbyistin der Gottoffenheit definiert. Lobbyistin für Gottoffenheit, das ist eine sehr praktische Wortkonstruktion. Hier werden die Türen zu allen Seiten hin geöffnet. Gottoffenheit ist vielfältig und universell anschlussfähig. Fast alle können sich irgendwie unter diesem kleinsten Nenner wiederfinden. Der Jude und der Muslim, der Esoteriker und der Gewohnheitsgläubige, der schamanische Heiler und der Agnostiker, der gegenüber Gott nicht völlig verschlossen ist, der Wissenschaftler, der das Mysterium des Universums bestaunt und der Buddhist, der die Buddha-Natur in allen Menschen als eine Art Gott verehrt. Vielleicht sogar auch die Aktivistinnen von Sea-Watch und Friday for Future. Vielleicht auch Anarchisten und Terroristen, man weiß ja nicht. Und dann noch dieses ganze Gender-Geschwafel, wo man überlegt, was ist denn Gott für ein Geschlecht? Ist er wirklich ein Mann oder Jesus? Oder sollte man ihn nicht breiter aufstellen? Aber wir lesen in der Bibel, Jesus sagt, mein Vater. Und Gott sagt, mein Sohn. Und daran wird sich auch nichts ändern. Aber die heutige Zeit ist in dieser Beziehung offen, was das auch bedeuten mag. Und wenn hier das Wort Gemeinde fällt, in diesem ganzen Zusammenhang, ist das nicht zwangsläufig die Ortsgemeinde, ja auch jeder Einzelne ist damit gemeint. Hier in Stolberg, in Bründlos, in Deutschland, weltweit. Was sich alles einschleichen kann, um abzulenken vom wiederkommenden Herrn, das merken wir gerade in unserer Zeit. Die Medien, die sind ein deutliches Beispiel, was alles hochgepusht wird, um die Leute in Atem zu halten. Was die Zukunft bringt, wird allenthalben im Horoskop angeboten. Viele sagen, ja, ich glaube nicht dran, aber ich mache es als Spaß. Und dann können sie nächtelang nicht mehr schlafen. Und das war mal im Zweiten Weltkrieg, wenn ein Professor in der russischen Gefangenschaft, da war dann so Langeweile und es bot sich dann einer an, mal aus der Hand zu lesen. Nach längerem Drängen des Handlesers stimmt auch dieser Professor zu. Und alles stimmt überein in diesen Handlinien, bis er plötzlich nicht mehr weiter weiß. Und das war der Zeitpunkt, in dem der Professor sein Leben Jesus übergeben hatte. Erst jetzt merkte er, dass das alles kein Spaß ist. Horoskop, Handlesen, Pendeln, ja auch Yoga, wo man sich mit den Kräften der Natur und des Universums vereinigt, ist ein Gräuel vor Gott. 5. Mose 4 und Jesaja 47. Und als ich vorhin erzählte von diesem Guru, der Christ geworden ist, und er warnt sehr davor, Hände weg von diesem sogenannten Yoga. Fernöstliche Meditationspraktiken sind gefährlich und führen nur weg von Gott. Und er sagt das so ganz leger, rennt euch lieber die Seele aus dem Leib, als sowas mitzumachen. Ist vielleicht eine Jungfrau dabei, ob nun Gemeinde, Jugendgruppe oder Freundeskreis, sie damit gemeint sind, dass sie diesen Mächten Raum lassen und sich mal mit umsehen, dort in dieser Wartezeit auf Jesus. Ist vielleicht eine Jungfrau damit gemeint, dass sie das Wesentliche außer Acht lässt oder nur einen Teil der Bibel nimmt. Also, das kann man weglassen. Wir haben ja unsere guten Traditionen. Oder, naja, das ist ein bisschen anders gemeint. Das kann man nicht so punktuell festlegen. Das kann man auch anders auslegen. Oder man sagt sich, ja, also für mich ist das nicht so. Ich bin ja schließlich aufgeklärt und im Grunde genommen glaube ich ja an Gott. Oder ist vielleicht eine Jungfrau damit gemeint, dass sie von den Verlockungen von den Abwechslungen, von dem Zeitvertreib, so gefangen ist, dass die Zeit an ihr vorbeirauscht und sie mitreißt. Aber die innere Leere bleibt eben. Da ist nichts mehr, was mal so gut angefangen hat. Und wenn man überlegt, selbst Corona kann Gemeinden entzweien, wenn man das so hört. Impfen, nicht impfen. Die einen sagen, du hast nicht genug Glauben, sonst würdest du dich ja nicht impfen lassen. Die anderen sagen, ich habe den Glauben, dass die Impfung mir nicht schadet und Gott, und ich Gott darum bitte, dass sie für mich ein Segen ist. Ja, und da haben wir schon gehört, dass dann in der Gemeinde so ein Zwiespalt ist. Und wenn das schon da losgeht, kann man sich vorstellen, wie viele Dinge in einer Gemeinde auftreten können und dass sich Dinge einschleichen, die dann nicht zum Ziel führen. Es ist doch gerade eigenartig und mahnend, dass Jesus in Bezug auf das Ende immer wieder Noah und Lot anspricht. Bei Noah ging alles seinen gewohnten Lauf. Man ließ sich von dem alten Kastenbauer nicht aus der Ruhe bringen. Und bei Lot findet Gott kaum noch Gerechte in Sodom. Abraham will es nicht glauben und handelt deshalb mit Gott. Von 40 sind es am Ende noch 3, mit Lots Frau 4. Aber die kann sich eben auch nicht vom Alten trennen. Ja, die Zeit ist weit vorgerückt. Die Zeichen der Zeit reden eine deutliche Sprache. Israel, Verfolgung, Kriege, Katastrophen und so weiter. In dem Gleichnis heißt es hier, mitten in der Nacht hörte man rufen, der Bräutigam kommt. Was für eine Freude auf der einen Seite und was für ein Schreck auf der anderen Seite. Etwas taten sie alle gemeinsam. Sie wachten alle auf. Ui, huh, was wird das jetzt? Sie brachten alle ihre Lampen in Ordnung. Also bis dahin stimmt alles. Bis dahin stimmt alles. Das Aufwachen, der Schein, hier ist eine Gemeinde, hier ist ein Christ. Aber das Innere, kein Öl, kein Heiliger Geist, keine wirkliche Verbindung mehr mit diesem Christus, verloren gegangen. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Römer 8, Vers 9, das sagt Paulus, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Die Bibel spricht bei Luther von den törichten Jungfrauen. In der guten Nachricht spricht sie von gedankenlosen Jungfrauen. Was waren ihre Torheiten? Erstens die Nachlässigkeit. Zweitens die Unwachsamkeit. Drittens die Oberflächlichkeit. Viertens sich auf Menschen verlassen. Fünftens Nichtbeachtung der Gnadenzeit. Und wenn wir zum Ersten kommen, zur Nachlässigkeit, kein Öl mitgenommen. Einfach das Öl weggelassen. Kein Treibstoff, kein Kraftstoff. Ohne Power, also kein Heiliger Geist. Das heißt, keine Sensibilität auf die innere Stimme zu hören, die vom Geist Gottes ausgeht. Die mahnt, die zurechtweist, die aufrüttelt gegen den Zeitgeist. Denn der Zeitgeist ist oft im Widerspruch zum Heiligen Geist. Zeitgeist oder auch Gender-Mainströmung, die für alles, was geschieht, in der heutigen Zeit maßgebend ist. Es ist diese Unwahrhaftigkeit, Messen mit zweierlei Maß. Zum einen, was Israel betrifft, angefangen der UNO, aber auch was uns betrifft. Und da muss ich immer wieder feststellen, da wird das Tier über den Menschen gesetzt. Der Tierschutz über den Menschen. Und da war gerade das Thema, was vielleicht auch einige mitbekommen haben, das Töten von männlichen Küken. Ja, das soll verboten werden, das soll es nicht mehr geben. Da werden sich natürlich die Falkner und die Zoos ein bisschen ärgern, da werden sie die aus dem Ausland beziehen. Und dann hat man festgestellt, ja, man kann auch die Küken, die männlichen Küken, als Embryo schon erkennen, in diesem Zustand. Und dann töten. Einspruch. Weil dieser Embryo ein Schmerzempfinden hat, können wir da nicht zustimmen. Aber Kinder im Mutterleib töten, kein Problem. Und so ist es in vielen Dingen und auch in christlichen Kreisen. Macht sowas dann auch mit. Und wer dieser Meinung nicht ist, ist reaktionär, fundamentalistisch oder sonst was. Wer nicht in jedem Fall für diesen Tierschutz ist oder nicht mit der Regenbogenfahne draußen rumschwenkt, der ist rassistisch und so weiter. Man kann nicht mehr seine eigene Meinung vertreten, schon gar nicht als Christ. Und das sind alles Dinge, die der Teufel nutzt, um Verwirrung und Ablenkung unter die wartende Gemeinde zu bringen. Und nicht wenige fallen darauf rein. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Öl, diesen Treibstoff, diesen Kraftstoff in der engen Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus immer wieder neu aufzutanken. Für alles vor uns Liegende. Und da muss ich so daran denken, bei meinem Motorrad oder Moped, da hatte ich Reserve. Und wenn es dann nicht mehr ging, da hat man auf Reserve geschalten. Ich weiß nicht, ob der Trabi auch Reserve hatte. Ich hatte nie einen Trabi, also auch. So, und dann hat man gesagt, oh, jetzt wird höchste Zeit, jetzt muss eine Tankstelle anlaufen. Zu DDR-Zeiten war es ja nicht so breit gesät. Oder man hat eben Reservekanister mitgenommen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Christen schon lange Zeit auf Reserve fahren, mit Reserve laufen. Dass da ein Nachfüllen, ein Nachtanken weit hinausgeschoben wird. Wird schon gut gehen. Kommen wir zu zweitens, Unwachsamkeit. Lau eingeschlafen. Das heißt kein Leben mehr in der Gemeinde. Alles läuft so lala. Auch in mir selbst, nur keine Aufregung. Ball flach halten. Irgendwie kommen wir schon durch. Zu drittens Oberflächlichkeit. Also die Lampen zurecht machen. Das heißt, äußerlich steht die Gemeinde oder ich auch top da. Organisatorisch, Ablauf, Finanzen. Ich bin ein Musterbeispiel an Pünktlichkeit und so weiter und so fort. Zu viertens auf Menschen verlassen. Gebt uns von eurem Öl, heißt es hier. Das heißt, kann man denn einem anderen Menschen den Heiligen Geist zusprechen oder übertragen? Kann man denn einer Gemeinde oder einer Jugendorganisation den Heiligen Geist verordnen? Nein, er wird geschenkt von Gott selbst durch Jesus Christus, indem wir offen sind für sein Wirken. Und damit kommen wir zu fünftens. Nichtbeachtung der Gnadenzeit. Und so heißt es, während sie noch hingingen, kam der Bräutigam. Die große Hektik bricht aus, aber mit fatalen Folgen. Was tun? Die erwähnten Jungfrauen, ob nun einzelne oder auch die Gemeinde, gehören vielleicht alle zur gleichen Kirche, alle zum gleichen Bund, zur gleichen Vereinigung, zum gleichen Verband. Sie sangen alle die gleichen Lieder, hörten sonntäglich die Predigten, feierten regelmäßig das Abendmahl, machten Konferenzen und Tagungen und trotzdem nur fünf gehen hinein zur Hochzeit. Das macht mich arg traurig und betroffen. Und ich bin irgendwie erschüttert. Hätte Jesus in dem Gleichnis nicht sagen können, nur zwei kamen nicht hinein. Oder vielleicht hätte er auch sagen können, neun und die zehnte nur mit knapper Not. Und nun frage ich mich, sagt uns Jesus dieses Gleichnis, weil es so sein wird? Oder mahnt er uns damit, dass es eben nicht so sein oder nicht so kommen muss. Und dann kommt dieses: Ich kenne euch nicht. In der Guten Nachricht übersetzt es: Ich kenne euch überhaupt nicht. Das klingt irgendwie brutal. Ich kenne euch nicht, ich kenne dich nicht. Wenn ich jemanden an der Haustür klingel und er sagt zu mir: Was willst denn du hier, ich kenne dich doch gar nicht. Und das ist eben auch dieser Unterschied: Kennen und kennen. Ja, dann habe ich schon mal gesehen, ja, dann kenne ich. Oder ob ich jemanden kenne, in dem ich weiß, wie er tickt, wie er mir gegenüber ist. Und das ist ein großer Unterschied. Und das: Ich kenne euch nicht, ist verloren sein. Verloren sein heißt, nicht mehr darauf hoffen können, dass sich noch etwas ändert. Da ist keine Bahn weggefahren oder der Bus und ich nehme den nächsten. Zu spät. Und das ist konsequent. Das ist total konsequent. Gott ist in seiner Liebe konsequent, aber er ist auch in seiner Gerechtigkeit konsequent. Und das gehört auch mit zur Heiligen Schrift. Ich kenne euch nicht. Das ist leider der letzte Satz auf ein verfehltes und am Ziel vorbeigelebtes Leben, das leider nicht mehr wiederholt werden kann. Nun werden vielleicht welche sagen: Er kann da nicht mal was anderes von was anderes reden. Nach dem Motto des alten Liedes, ich weiß nicht, wer es kennt: immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Ja, das kann man wirklich auch, auch mit Christus. Aber immer mit einem wachsamen Herzen. Und dieser Text aus Matthäus 25 gehört eben auch zur Bibel und trotzdem kann man fröhlich seinen Weg gehen. Und Jesus redet dieses Gleichnis nicht für die böse, verdorbene Welt draußen, sondern es ist eine Warnung an seine Gemeinde, seine Braut. Das heißt aber nicht, dass wir in panischer Angst losrennen oder in Schwärmerei geraten oder uns in Sorgen ersticken lassen, sondern zuversichtlich und, wie auch Paulus sagt, nüchtern und vor allen Dingen ungebunden von weltlichen Mächten diesen Weg wachsam zum Ziel gehen. Ich habe da so ein Kalenderblatt mal gefunden und da war das geschrieben: Der letzte Gerettete der Titanic. 4 Jahre nach dem Titanic-Unglück erzählt der junge George Chavelle unter Tränen bei einem Treffen der Titanic-Überlebenden in Ontario, Kanada, folgende Begebenheit. Pastor John Harper war zusammen mit seiner 6-jährigen Tochter Nana ein Passagier der Titanic. Als das Schiff auf dem Eisberg gelaufen war und es klar war, dass es untergehen würde, kümmerte Harper sich darum, dass seine Tochter in eines der Rettungsboote gesetzt wurde. Überlebende berichteten, wie Harper dann seine eigene Schwimmweste auszog und sie einem anderen Mann gab. Machen Sie sich keine Sorgen um mich, sagte er. Ich gehe nach oben, nicht nach unten. Dann brach plötzlich das riesige Schiff in 2 Teile, die sehr schnell zu sinken begannen. Nun sprangen oder fielen mehr als 1500 Passagiere in das eiskalte Wasser, darunter auch John Harper. Und dieser Chavelle, der sich an einem schwimmenden Wrackteil festhielt, begegnete Harper in den Fluten. Harper rief ihm zu: Sind Sie gerettet? Das heißt, kennen Sie Jesus? Nein, antwortete Chavelle. Dann rief ihm Harper Worte aus der Bibel zu: Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet. Kurze Zeit später brachte die Strömung die beiden Männer wieder zusammen. Erneut rief ihm Harper zu: Sind Sie gerettet? Wieder lautete die Antwort Nein. Mit letzter Kraft rief Harper: Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet. Dann tauchte er zum letzten Mal unter die Wellen. Chavelle erzählt später: Ich war ein sorgloser Sünder an Bord der Titanic. Doch damals habe ich mit 2 Meilen Wasser unter mir in meiner Verzweiflung zu Christus geschrien, er möge mich retten. Ich glaubte und ich wurde gerettet. Und das ist eben unsere Sache. Unsere Sache von dieser Rettung, von diesem Jesus Christus weiter zu erzählen, dass noch viele diesen Weg gehen können, sich aufdanken an diesem wunderbaren Licht und den Weg gehen. Und da ist jeder Tag eine neue Chance von Gott geschenkt für alle Menschen. Und wir gerade als Gemeinde sind dazu berufen, das immer wieder weiterzusagen, dass es einmal ein zu spät geben wird. Auch bei aller Liebe, die Gott für die Menschen übrig hat. Den wichtigsten Augenblick einfach nicht zu verpassen. Und Jesus hat alles dafür getan. Und ich musste gerade, wenn wir heute wieder Abendmahl feiern, daran denken, an Abraham, als er Isaak opfern sollte. Und an Jesus. Bevor man ihm die Nägel einschlug, kam niemand und hat gesagt, stopp, das reicht, ich wollte nur mal gucken, ob du auch wirklich durchhältst, ob du wirklich glaubst. Nein, da kam niemand, da war auch kein Widder im Gestrüpp als Ersatz. Jesus hat es durchgestanden für uns ganz allein, damit wir einmal bei ihm sein können. Und dafür danken wir von ganzem Herzen. Amen.